Flexibilität im Körper führt zu Flexibilität im Denken. Gesagt hat das die zeitgenössische Yogalehrerin Donna Fahy. Und damit, lieber Dirk, ist, glaube ich, der Ton für eine sehr bewegliche Folge heute gesetzt.
Absolut. Ich bin allerdings gar nicht ganz sicher, ob sich das nur auf die Flexibilität bezieht. Ich glaube, jede Art von körperlicher Fitness und körperlicher Frische wirkt sich auf die geistige Frische aus. Ob das nur Flexibilität ist, darüber können wir ja nachher sprechen.
Ja, und genau darüber sprechen wir heute. Es wird eine maximal flexible Folge. Hier sind die Halbzeitlegenden.
Halbzeitlegenden mit Dirk Schmidt und Phil Hofmeister.
Ach Mensch, was werden wir heute beweglich sein, Dirk, oder?
Also bei mir beschränkt sich das aufs Geistige. Wenn ich viel, viel Glück habe, körperlich habe ich da noch ein bisschen Nachholbedarf. Aber vielleicht lerne ich ja was, was mich weiterbringt heute von Amy Norton. Hallo Amy.
Hallo.
Hi Amy, grüß dich.
Hi.
So, jetzt fragt ihr euch natürlich, wer ist Amy Norton? Amy Norton ist in London aufgewachsen und die frühere Germanistikstudentin kam über den Tanz im Alter von 18 Jahren zum Yoga. Seit knapp 10 Jahren arbeitet sie inzwischen als professionelle Yogalehrerin national und auch im Rahmen internationaler Kurse im Ausland. Ihr Körper soll einerseits nah an ihrem ästhetischen Ideal sein und andererseits vor allem funktionieren. Yoga dient nach ihrer Auffassung der Erreichung beider Ziele. Darüber und über mehr sprechen wir heute mit Amy Norton.
Amy, ist Yoga für dich mehr Sport oder mehr Lebensphilosophie?
Für mich ist es eigentlich beides. Also um jetzt mich nicht auf das eine oder das andere festzulegen, das ist für mich eigentlich das Schöne, dass es eben beides sein kann und dass man für sich aussuchen kann, in welche Richtung man gehen möchte. Ja, das ist Yoga. Kann so vieles sein, dass, und deswegen glaube ich wirklich fest daran, dass Yoga für jeder ist, weil es eben so viele verschiedene Arten gibt, so viele verschiedene Möglichkeiten. Wenn man mehr in das Philosophische gehen möchte, kann man, aber wenn man mehr bei dem Körperlichen sein möchte, kann man auch. Und ich glaube fest daran, dass selbst wenn man sich mehr auf das Körperliche fokussiert, hat man trotzdem sehr viel für den Geist dabei.
Muss man an Yoga glauben, um Yoga auch machen zu können?
Für mich, an Yoga glauben ist so ein bisschen die Frage, was das überhaupt bedeutet. Ja. Also Yoga bedeutet letztendlich Verbindung. Mhm. Ja, Verbindung von Körper und Geist, Verbindung zwischen Menschen, Verbindung von, also zwischen uns und unserer Umwelt. Also wenn man denkt, Yoga ist so Geschichten über Götter, dann würde ich sagen, nein, das musst du nicht glauben, um Yoga machen zu können. Mhm. Aber ich finde schon wichtig zu erkennen, dass es eben um diese Verbindung zwischen körperlich und geistige geht.
Du arbeitest als Yoga-Lehrerin, da kommen ja Leute zu dir, vielleicht auch welche, die gesagt haben, ich habe noch nie Yoga gemacht, bring mir das doch mal näher. Mhm. Mit welcher Intention kommen die?
Sehr unterschiedlich. Also manche kommen für Stressreduktion, weil die gehört haben, okay, das soll gut sein, um meinen Stress zu reduzieren. Manche kommen mit körperlichen Zielen, sage ich mal so, dass sie entweder beweglicher werden möchten oder dass sie zum Beispiel eine schlechte Haltung entgegenwirken wollen. Also das ist auch so der Punkt, es geht nicht nur um die Beweglichkeit, sondern man kann auch mit Yoga sehr viel Kraft aufbauen. Genau, und dann andere wiederum, die sagen, ich möchte einfach was Schönes für mich machen.
Jetzt hat ja jeder in seinem Job auch Dinge, die er besonders gerne macht. Du bildest ja auch Yoga-Lehrer aus.
Ja,
jetzt
ja.
ist die Frage, welche sind dir am liebsten, wenn die zu dir kommen? Sag nicht, wir sind alle gleich lieb, das stimmt
Lehrer
nicht.
Lehrer oder Teilnehmer?
Ja, ja, oder Anfänger oder Fortgeschrittene, sportliche oder eher die von der geistigen Ebene bekommen.
Welche er fragt, ob er selbst liebsten? Auch für Yoga geeignet ist, ich merke das schon.
Ich bin noch nicht so direkt, ich komme so hinten
rum. Ja, also was ist mir lieber? Also ich finde es besonders schön, wenn ich mit Nicht-LehrerInnen arbeite, zu sehen, wenn jemand einen Fortschritt macht. Das heißt, sag nicht, dass ich fortgeschrittene Praktizierende nicht mag, aber ich finde es wirklich schön, wenn ich sehe, jemand kommt in einen Kurs und am Anfang vielleicht waren sie etwas zurückgehalten, ne, haben sich vielleicht manche Sachen gar nicht getraut.
Skeptisch und dann, vielleicht auch.
Bin
ne?
vielleicht auch skeptisch und dann über die Zeit sieht man, wie nicht nur das Körperliche sich verändert, sondern auch das Innerliche, dieses Selbstvertrauen, wie das sich aufbaut, diese Ruhe. Und zu sehen, ja, wie viel sie tatsächlich können.
Was baut sich denn als erstes auf dann im Normalfall? Also ist es eher das Mindset oder doch eher der Körper, der als erstes was spürt von den positiven Effekten des Yoga?
Für die meisten Menschen ist es erstmal das Körperliche, weil wir eben, das ist für uns das Greifbarste. Ja, wenn uns was weh tut, dann wissen wir, mir tut was weh. Oder wenn ich bei einer Yoga-Haltung merke, mein Bein zittert, weil er arbeitet, dann merke ich das sofort. In der Regel sind wir nicht so schnell dabei, unsere innerliche wahrzunehmen, ne, wie wir das Körperliche wahrnehmen können. Deswegen ist es meistens so, dass TeilnehmerInnen einen Unterschied körperlich spüren, ja, weniger Schmerzen oder mehr Beweglichkeit oder bessere Haltung. Und dann nach und nach eher das Geistige und das Mentale, Emotionale kommt.
Gibt es dann auch viele, die unterwegs, sagen wir mal, den Weg verlieren und bei dem Geistigen und Emotionalen gar nicht ankommen, die also wirklich auf dieser rein Körperlichkeitsebene bleiben?
Ja, sicherlich. Also, und das,
versuchst du die dann nachzuziehen oder sagst du, ist mir eigentlich egal, jeder muss selber seine Absicht und sein Ziel definieren?
Letztendlich sehe ich das so, ich schaffe einen Raum, wo ich beides anbiete. Und jeder nimmt das mit, was er möchte. Ja, also wenn jemand zu meiner Stunde kommt und sich nur auf das Körperliche fokussieren möchte, für mich ist es auch gut. Ich erzwinge das nicht, weil ich denke, trotzdem hat diese Person was Gutes für sich getan.
Jetzt kommst du ja aus einer ganz anderen Ecke. Du hast ja als kleines Kind eher kompetitiv Sport getrieben. Du hast getanzt, aber das schon im Wettkampf.
Ja.
Und plötzlich bist du dann eigentlich in relativ jungen Jahren so völlig weg vom Wettkampf gewesen.
Ja.
Hat dir da nicht was gefehlt, dieses Siegen können, dieser Ehrgeiz hier gewinnen zu wollen? Das ist ja ganz was anderes im Yoga.
Ich habe das sicherlich am Anfang mitgenommen zum Yoga, wenn ich ehrlich bin. Also ich habe mit 18 mit Yoga angefangen, also relativ jung. Und da ich konnte, also ich sage das in Anführungszeichen, ich konnte relativ viel, weil ich aus dem Tanzen kam.
Von der Beweglichkeit her.
Aber was ich sicherlich damals nicht so ganz oder noch nicht sofort verstanden habe oder mitgenommen habe, ist, dass es gar nicht darum geht, etwas zu gewinnen oder zu verlieren, sondern nur darum geht, zu schauen, was an dem jeweiligen Tag da ist und dann damit umzugehen. Ja, das heißt, an manchen Tagen fühlt man sich total stark in der Yoga-Praxis. Man kommt in so kraftvolle Haltungen und denkt, wow, das hätte ich nicht gedacht, dass ich das heute schaffe. An anderen Tagen klappt es nicht so gut und dann lernt man auf dem Weg, das auch zu akzeptieren ein Stück weit. Also es geht gar nicht so sehr um das Ergebnis an sich, sondern was passiert auf dem Weg. Das ist so ein bisschen klischeehaft, aber so ist es wirklich.
Ja, es ist ja auch total nachvollziehbar, ne? Denn so wie die Tagesform ja auch bei uns variiert, ist es dann natürlich auch beim Yoga. Und wahrscheinlich schafft man damit auch eine andere Akzeptanz, ne? Auch für die eigenen Schwächen, für die eigene Tagesform tatsächlich, dass man da auch irgendwie ein anderes Gespür für bekommt, eher für den Körper oder eher für den Geist?
Für beides, weil die bedingen sich gegenseitig. Ja. Wenn ich mich körperlich nicht so gut fühle, dann wahrscheinlich im Geist bin ich auch nicht so ganz dabei. Oder andersrum, wenn ich voll viel Stress bei der Arbeit habe und dann komme ich zum Yoga, vielleicht die erste halbe Stunde bin ich gar nicht so wirklich präsent. Und das hat dann eine Auswirkung darauf, was ich mit meinem Körper machen kann, weil ich muss dafür präsent sein. Ja, es geht dann auch um diese, ich sage immer, die Kommunikationskanäle zum Körper zu öffnen. Ja, und wenn man nicht präsent ist, ist das sehr, sehr schwierig. Wenn du zum Beispiel in einer Gleichgewichtshaltung bist auf einem Bein, ich mache es oft so, dass ich dann sage, und jetzt die Augen schließen. Und dann wird es wackeln, so oder so.
Definitiv, also bei mir also auf jeden Fall. Dirk, bei dir?
Ich stelle mir gerade vor. Bei mir wackelt gar nichts.
Ja, gar nichts. Ja.
Stell mir gerade vor, das können wir gleich nochmal probieren hier. Ja. Wir stellen den Dirk mal auf ein Bein und er schließt mal die Augen, da bin ich mal gespannt.
Ja.
Einmal habe ich frei zum Lügen hier.
Ja.
Episode, einmal.
Ja, und auf der einen Seite ist es dann so, dass wenn du dann in dem Moment anfängst, über deine Einkaufsliste nachzudenken oder über die Aufgabe bei der Arbeit, die du nicht erledigt hast, dann wahrscheinlich ist das Wackeln mehr, als wenn man komplett da ist und sich darauf fokussiert, was macht mein Fuß gerade? Was macht meine Wadenmuskulatur? Ist mein Körpermitte aktiv? Ja, das ist die eine Seite. Und dann auf der anderen Seite sage ich immer, eigentlich geht es gar nicht darum, ob es wackelt oder nicht, sondern was passiert mit dir, wenn es wackelt. Ja, es gibt die Teilnehmer, die sich dann richtig festbeißen und sagen, ich schaffe das jetzt. Ja, man sieht es wirklich im Gesicht. Für die ist es dann vielleicht eher die Übung, ein bisschen loszulassen. Es gibt andere, wo man dann merkt, so, sobald es einmal wackelt und die rauskommen, geben die auf und sagen, okay, dann mache ich die Übung nicht. Und für die ist es vielleicht dann die Sache zu sagen, nee, komm, ich probiere es noch einmal.
Also auch eine Resilienzschule irgendwie.
Total. Das ist Yoga 100%.
Ja.
Du bist ja, eigentlich ein sehr lebhafter Typ, wenn man dich jetzt so erlebt.
Ja.
Und trotzdem mit 18 Jahren vom Tanz zum Yoga gekommen. Finde ich eigentlich bemerkenswert. Was hat dich zum Yoga gebracht? Weil eigentlich wirkst du so quirlig, dass ich mich dich eher beim Tanzen als beim Yoga vorstellen kann.
Ja, also tatsächlich das, was ihr eigentlich schon erwähnt hattet. Ich bin zum Yoga gegangen, weil ich beweglicher werden wollte. Ich wollte dann, also ich bin mit 18 nicht komplett weg vom Tanz, sondern eigentlich umgezogen, könnte man sagen, vom Standardtanz und Lateintanz. Und dann habe ich mehr Lyrical Jazz, Hip-Hop gemacht, so solche Tanz gemacht.
Und da warst du noch nicht beweglich genug?
Also ich war beweglich, auf jeden Fall. Aber ich dachte, komm, dann, wenn ich die Möglichkeit habe, beweglicher zu werden, dann mache ich das dann jetzt auch. Und das war sicherlich auch, wie ich vorhin erwähnte, so ein bisschen diese, nicht Fehler, würde ich das nicht nennen, aber es war diese, ich habe dann meinen Ehrgeiz vom Tanz mit zum Yoga gebracht. Und ich gebe zu, dass ich in den ersten Jahren von der Yoga-Praxis manche Verletzungen, die ich eigentlich aus dem Tanz hatte, schlimmer gemacht habe. Weil ich mit so viel Ehrgeiz dabei war und ich wollte unbedingt und ich wollte so in meinen Spagat und ich wollte die Armbalance machen und das ist das, was ich dann über die Jahre danach gelernt habe, da so einen Schritt zurückzugehen, so ein bisschen diese Ehrgeiz, die ich sonst wo hatte, rauszunehmen. Und dann wurde irgendwann Yoga der Raum für mich, wo ich einfach das machen konnte, was in dem Moment möglich war, ohne mich unbedingt jedes Mal weiter bringen zu müssen.
Ist das vielleicht auch ein Grund dafür, dass nach wie vor Yoga eher ein Frauenthema als ein Männerthema ist? Ich glaube, die Männer ziehen nach, es werden mehr.
Das stelle ich auch fest, ja.
Dennoch gibt es immer noch mehr Frauen, dass eben dieser Druck, dieser Wettbewerb nicht so da ist und irgendwie der Mann, Testosteron gesteuert, irgendwie immer einen Wettbewerb braucht.
Vielleicht, also das könnte gut sein. Ich weiß nicht, ob es das ist, was Yoga unbedingt anzieht, aber meine Erfahrung nach ist es das, was die auf dem Weg lernen. Ja, es ist wirklich diese Selbstakzeptanz, was natürlich für alle wichtig ist, aber für Frauen besonders, so diese Selbstakzeptanz zu finden, ist in sehr vielen Bereichen sehr schwierig. Und Yoga ist dieser Raum, wo man sagen kann, ich bin so, wie ich bin. Ich bin hier, um mich so kennenzulernen und nicht so, wie ich in die Welt oder wie erwartet wird, dass ich in die Welt erscheine. Und ich denke, das ist etwas, was viele Frauen an Yoga hält. Vielleicht nicht, weswegen sie kommen, aber was die daran hält. Und bei Männern sehe ich, ist es oft erstmal dieses Körperliche im Fokus am Anfang. Ich muss beweglicher werden oder ich möchte für meinen Hauptsport beweglicher werden.
Ja, ja, genau das.
Ich habe auch neulich eine Anfrage bekommen von einem Golfclub, weil die wollten dann Yoga dort einführen, damit die…
Beim Golfen?
Also für Golfer, damit sie im Golfen besser werden.
Damit der Schwung wahrscheinlich…
Genau. Und das ist natürlich, das kann Yoga, das kann es 100%. Aber es lässt dann natürlich sehr viel von dem Yoga weg, wenn man sagt, ich mache das nur deswegen.
Ja, ja.
Aber wenn die Leute das deswegen machen, finde ich das gut, weil so kommen sie überhaupt rein.
Ich stelle zum Beispiel auch fest, in meinem Berufsalltag als Sportreporter, wenn ich mit Profi-Fußballmannschaften beispielsweise unterwegs bin, ich hätte mir vor 10, 15 Jahren, ich glaube, hätte da Yoga angeboten als regelmäßige Trainingseinheit, die hätten alle laut gelacht. Und inzwischen hast du fast jeden Tag mindestens eine richtige Yoga-Einheit oder etwas, was zumindest von der Beweglichkeitsphilosophie her in diese Richtung geht. Also auch da hat ja ein anderes Bewusstsein offenbar stattgefunden, dass diese Beweglichkeit dir auch wieder in deinem gesamten athletischen Körper, in dem du steckst, auch noch echte Benefits beschert.
Ja, definitiv. Und das ist, und wie gesagt, das Geistige ist immer dabei. Selbst wenn man vielleicht nicht das bewusst deswegen macht. Und ich bin mir sicher, dass das noch ein Grund ist, weswegen so viele Profisportler das machen. Natürlich wegen Beweglichkeit, natürlich wegen Verletzungsrisikominderung, aber auch dieses Geistige, ja, dass man lernt, sich zu fokussieren, dass man lernt, den Körper zu spüren, wahrzunehmen, was gerade da ist, damit umzugehen. Das ist halt sicherlich auch etwas, was Profisportler unterstützt und auch, sage ich mal so, Nicht-Profisportler, weil das ist halt auch die Sache. Oft hat Yoga diese dieses Bild, ich kann es nur machen, wenn ich beweglich bin. Hm. Aber ich sage immer, also das ist so ein bisschen überspitzt, aber das ist so wie zu sagen, ich kann kein Yoga, weil ich nicht beweglich bin, ist oft das, was gesagt wird.
Ja.
Und das ist so wie zu sagen, ich habe Durst und deswegen kann ich kein Wasser trinken. Weil wenn du nicht beweglich bist, dann ist es ein Grund, Yoga zu machen.
Genau. Mhm.
Und es genau deswegen nicht zu machen,
verstehe,
ist komplett.
Das ist eigentlich der
so
Reflex, der genau das
genau
aussagen will,
genau, ne,
dass du genau das brauchst, genau, tatsächlich.
Amy,
genau,
ich muss dir etwas beichten.
Oh.
Philipp, hör weg, ich habe dich gestalkt.
Okay.
Ja, ich habe.
Soll ich wirklich, nicht zum ersten Mal? Nein, Spaß.
ich habe wirklich geguckt, was finde ich denn so über Amy Norton? Mhm. Und da habe ich Bewertungen gefunden und da war eigentlich immer wieder das Gleiche zu lesen. Schöner Yogakurs, tolle Yogalehrung. Fast bei, würde man sagen, 80% der Bewertung, toller Mensch, lieber Mensch, klasse Mensch. Ja, ich mag sie und solche Dinge. Das würdest du, glaube ich, nicht lesen, wenn du jetzt einen Englischkurs gegeben hättest. So diese menschliche, emotionale Komponente. Ist mir deutlich aufgefallen, dass das für die Leute unglaublich wichtig war, was du für ein Mensch bist, was du für ein Typ bist und was du an Schwingungen verbreitest.
Ja.
Habe ich dies richtig wahrgenommen oder ist das jetzt Zufall gewesen, dass ich einfach…
Dass die Leute das geschrieben haben, es ist natürlich, freut mich sehr. Und wenn sie das sagen, dann nehme ich das sehr gerne an. Aber ja, da hast du recht. Das ist auch für mich ein großer Unterschied zwischen Yoga und andere Sportarten. Das ist wirklich dieses Menschliche, was dabei ist, dass das auch sehr wichtig ist, dass man sich in der Gegenwart der Person sich wohlfühlt. Mhm. Das ist auch, also ich sage immer, mein Job ist nicht nur dazustehen und Übungen runterzuzählen. Ja, herabschauender Hund, heraufschauender Hund, wie auch immer,
ja.
Baum. Sondern mein Job ist es, einen Raum zu schaffen, wo die Personen sich wohl genug fühlen, um in diese körperliche Bewegungen, die sie machen, sich selbst zu begegnen.
Und wie genau schaffst du oder erschaffst du diesen Raum? Was ist da dein Geheimnis?
Also
wenn
auf der
einen
Seite finde ich, ist es authentisch sein, sich nicht zu verstellen. Ich tue nicht so. Du hattest gesagt, Dirk, ich bin so ein bisschen quirlig und so. Ich tue nicht so, als ob ich der ruhigste Mensch auf der Welt bin. Das macht keinen Sinn, weil, also ich kann sehr ruhig sein, wenn ich möchte, aber grundsätzlich bin ich eher fröhlich, so meistens gut drauf und so. Und wenn ich vorne stehe, dann zeige ich ein Stück von mir, damit die TeilnehmerInnen sich sicher fühlen, ein Stück von sich zu zeigen. Mhm. Nicht unbedingt mir gegenüber, sondern sich selbst gegenüber.
Mhm. Also deine Offenheit sorgt auch für die Offenheit von der anderen Seite.
Genau so ist es. Mhm. Ja, und wenn ich dann auch zum Beispiel sage, auf der körperlichen Ebene, ach, wenn ich diese Seite mache in dieser Haltung, ist es schwieriger als die andere Seite zum Beispiel. Oder auf der geistigen Ebene, wenn ich sage, ich bin ehrlich, Leute, ich habe heute keinen guten Tag gehabt und ich freue mich total, dass ich jetzt hier mit euch bin, weil so komme ich auch zu mir selbst. Und ich glaube, das ist das, was das ausmacht, weil das kommt zurück zu der Definition von Yoga, das ist Verbindung. Und genauso ist es auch diese Verbindung zwischen mir und meinen TeilnehmerInnen. Also das ist super wichtig.
Ein Rechtsanwalt versucht in seinem Urlaub keine Schriftsätze zu schreiben.
Ja.
Und versucht nicht zu arbeiten, gelingt nicht immer, versucht.
Ja.
Ein Yogalehrer wie du.
Ja.
Macht er im Urlaub auch kein Yoga?
Es kommt drauf an. Also manchmal habe ich so Tage, also so im Urlaub, wo ich sage, okay, ich will eine Pause machen, ich will gerade nicht. Ich muss zugeben, wenn ich mich nicht genug bewege, dann tun mir Sachen weh. Ist wirklich so. Also wenn ich so ein paar Tage gar nichts mache, dann merke ich so, okay, der Rücken so ein bisschen. Also es ist schon so, dass mein Körper das ein Stück weit braucht. Manchmal dann zum Beispiel im Urlaub ist es so, dass ich was anderes mache. Also ich mache auch nicht nur Yoga. Ich tanze auch noch, wie wir vorhin hatten, einmal die Woche. Das ist für mich dann so mein Ausgleich, so wie Yoga für anderen ein Ausgleich ist. Ich mache auch ein bisschen Krafttraining, nicht super viel, aber so ein bisschen ergänzend. Und dann heißt es manchmal im Urlaub, okay, ich mache was anderes. Ja. Also.
Es gibt ja auch diese Retreats, ne, wenn wir über Urlaub sprechen. Mhm. Also Menschen, die ganz bewusst dann auch, um so ein bisschen runterzukommen, zu sich selbst zu finden, neue innere Stärke auch zu entwickeln, dann eben so ein Retreat sich buchen. Braucht es dafür nicht auch, du hast es vorhin so schön beschrieben, mit diesem Raum schaffen, Raum geben, das ist ja auch eine Vertrauensbasis, demjenigen oder derjenigen gegenüber, der dich dann auch ein Stück weit anleitet. Bekommt man das in so einem Retreat hin, auch wenn man sich gegenseitig nicht kennt?
Untereinander, meinst du? Oder?
Ja, und auch mit Blick auf den oder die, der dich anleitet.
Ja, also das kommt sehr auf die Person an. Also das für mich persönlich, wenn ich Retreats leite, was übrigens eine meiner Lieblingstätigkeiten ist, innerhalb von mein Job, dann versuche ich dort, eben wie ich vorhin beschrieben habe, diesen Raum zu schaffen, dass die Leute sich öffnen können, aber auch bewusst, dass die Leute untereinander sich verbinden.
Da hätte ich aber jetzt ein Problem, wenn ich mich jetzt anmelden würde für so ein Retreat, da hätte ich einfach Angst, jetzt wahrscheinlich bei mir auch begründet, dass ich leistungsmäßig nicht mitkomme mit den anderen und dass da also 8 tolle Yoga-Menschen sitzen und ich hing dann praktisch in den Seilen und krieg nichts hin, was du vormachst.
Ja.
Wie kriegst du das hin, dass da die richtige Gruppe zusammenkommt, die auch ähnliche Übungen miteinander machen können?
Ja, also das ist schon ein Stück weit der Job als Lehrer, in dem Moment zu gucken, wer ist da und das auch ein Stück weit anzupassen. Es ist jetzt nicht so, dass man einfach sagt, ich ziehe jetzt mein Ding durch und wenn du mitkommst, super, wenn nicht, nicht. Und vielleicht ist das auch ein Stück weit der Grund, weswegen Leute gerne dann bei einem Yoga machen, wenn du jedem in dem Raum das Gefühl gibst, ich sehe dich. Das ist auch was ganz, ganz Wichtiges, dass man sich gesehen fühlt und ich passe das gegebenenfalls an. Ja, das ist das Erste. Was ich grundsätzlich sage bei Yoga-Retreats oder ich empfehle, ist, dass man sich informiert über die Person, die diese Retreat leitet. Ja, und sei das bei Instagram oder Webseite oder wenn es möglich ist, zu einem Kurs zu gehen, damit man weiß, es passt ein Stück weit. Von der Persönlichkeit her natürlich zum einen, aber auch von der Art von Yoga. Weil ich sage auch immer, Yoga ist nicht gleich Yoga. Also es gibt so viele verschiedene Optionen, so viele verschiedene Stile. Mhm. Es ist so wie zu sagen, ich gehe zum Tanzkurs, aber ich weiß nicht, was für Tanz es ist. Mhm. Es könnte Ballett sein, es könnte aber auch Hip-Hop sein.
Was würdest du jetzt einem Anfänger empfehlen? Also wenn ich jetzt komme, sage ich will Yoga machen, fange ich damit an? Oder kann ich auch zu Hause anfangen, erstmal im Internet gucken, was ich machen kann, um zu sehen, ob das überhaupt was ist? Also wie würdest du den Einsteigern, und da gibt es ja sicherlich viele bei unseren Hörern, die sagen, ach, hört sich ganz interessant an, aber wie fange ich denn da an?
Ja, also es kommt auf deine Möglichkeiten an. Wenn du was in der Nähe hast, wo du vor Ort das machen kannst, ist das sicherlich immer gut für den Einstieg, weil man eben dann korrigiert wird in den meisten Fällen, weil man ein bisschen nach links und rechts gucken kann. Da gibt es in den meisten Studios gibt's Anfängerkurse. Da empfehle ich schon, sowas zu besuchen, weil du dann die Grundbewegungen kennenlernst. Natürlich habe ich schon Erfahrungen gehabt, dass ich Anfänger in Nicht-Anfängerkurse hatte. Und je nachdem, das kommt sehr auf die Person an. Wenn man sonst sehr viel Sport gemacht hat und eine gute Verbindung zum Körper hat, dann kann es super gut gehen. Wenn man das gar nicht erwartet hat, was da ist, ist es vielleicht so, dass die Person rausgeht danach und sagt, das war gar nichts für mich. Mhm. Aber wichtig ist in dem Fall, gib nicht auf. Ja, also da sage ich auch, wenn jemand zu mir zum allerersten Mal kommt, sage ich oft, du, und wenn es dir nicht gefällt, bitte geh woanders hin. Bitte geh zum anderen Lehrer oder einer anderen Lehrerin, probier einen anderen Yoga-Stil aus, weil ich möchte nicht, dass jemand zu meinem Yoga kommt. Vielleicht haben sie eher Yoga erwartet, wo man nur liegt oder sehr wenig macht und dann kommen sie und ich mache eine eher körperliche Yogastunde. Ich möchte nicht, dass diese Person den Raum verlässt und sagt, ich mag kein Yoga. Mhm. Punkt. Weil das finde ich super schade.
Das funktioniert jetzt ja viel auch über persönlichen Austausch. Ne? Mhm. Wenn man dir so zuhört, dann merkt man, wie unglaublich wichtig das ist, so jemanden wie dich dann da zu haben, der einen da ein bisschen entsprechend in den richtigen Mut bekommt, der einem sofort Feedback gibt, der einem im Zweifel auch Mut zuspricht.
Ja.
Was ist denn mit reinen Online-Geschichten? Da fällt das ja im Prinzip alles weg. Ist das trotzdem sinnvoll? Kann das sinnvoll sein?
Also ich finde, es ist sinnvoll. Also für mich persönlich, je mehr Yoga gemacht wird, desto besser. Also ich bin jetzt nicht die, die hier jetzt sitzt und sagt, oh, mach das nicht da, weil die machen das nicht gut. Weil wenn das dein Yoga ist, dann ist es für dich gut. Und es gibt so viele Möglichkeiten heutzutage, das auszuprobieren. Also sei das über YouTube oder über bezahlte Plattformen, die sind in der Regel nicht super teuer. Da kann man sich für einen Monat anmelden und gucken, ob es zu einem passt. Da würde ich auch da ein bisschen durchprobieren, ein bisschen gucken, was passt zu mir, ne, so was spricht mich an, möchte ich eher in die Kraft gehen, möchte ich eher in die Dehnung gehen, möchte ich eher in die Entspannung gehen und da ein bisschen querbeet ausprobieren. Was natürlich vielleicht nicht als reine Anfänger zu Hause würde ich jetzt nicht gleich mit bei YouTube eingeben, Yoga, Handstand oder sowas.
Das wird auch schief gehen. Ja. Ich stelle mir gerade uns zwei vor.
Kann man machen.
Also beim Eingeben selbst passiert ja noch nichts.
Ja, oder das machen dann. Ja, genau. Also, aber in der Regel sind die Sachen relativ gut gekennzeichnet. Ja,
und ich hinterlasse ganz gerne an Computern, die auch von anderen genutzt werden, Spuren.
Ich wollte das gesagt, habe.
Und ich finde, es macht einen guten Eindruck. Yoga, Handstand, da denkt jeder, oh, der ist gut
also
drauf.
Also bei dir, Dirk, würde ich auch nicht ausschließen, dass bei der Eingabe in die Computertastatur schon irgendwas passiert, weil das Falsches eingibst, von daher. Gibt es denn irgendeine Yoga-Richtung, einen Stil, wo du sagst, das ist natürlich auch individuell sehr abhängig, ne? Klar, kann man schlecht pauschal beantworten wahrscheinlich, aber gibt es eine Stilrichtung, sage ich jetzt mal, wo du sagst, das ist sinnvoll für die meisten Anfänger, da, das ist am besten zum Reinkommen?
Also der Yoga-Stil, in dem ich also verankert bin, wo ich meine Ausbildung habe, heißt Inside-Yoga. Das ist ein Yoga-Stil, der sehr anatomisch ausgerichtet ist. Das heißt, wenn es um die, also wenn wir über Ausrichtung sprechen im Yoga, bedeutet das, wie man den Körper in eine bestimmte Position bringt. Das ist so die Ausrichtung. Und es gibt natürlich traditionelle Ausrichtung, wo es sehr lange so gemacht wurde. Und es gibt aber Stile, die etwas moderner sind, so wie Inside Yoga, die dann gucken und sagen, okay, mit unseren heutigen wissenschaftlichen Kenntnissen würden wir das immer noch so machen. Und wenn die Antwort nein ist, sagen wir nicht, aber das sagt die Tradition, deswegen machen wir das trotzdem, sondern wir sagen, nee, gut, dann passen wir das jetzt an. Und das, wenn du da was findest, ne, entweder das, wenn das ist auch, kann man auch online machen oder je nachdem, wo man ist, vielleicht sogar vor Ort oder ich würde schon schauen, dass man zu einem Yoga-Stil geht, wo Wert darauf gelegt wird, dass man gut ausgerichtet ist am Anfang, damit man dieses Körperliche erstmal kennenlernt in dem eigenen Körper, weiß, okay, was fühlt sich gut an, wie steuere ich meinen Körper in bestimmte Bewegungen und dann kann man von dort aus zum Beispiel andere Yoga-Stile machen. Also was ich auch sehr gerne mache, ist Flow-Yoga, also Inside Flow gibt es auch oder Vinyasa Flow nennt das sich. Ja. Das ist dieses Fließende. Das ist da, wo man mit jedem Atemzug sich von einer Position zum anderen wechselt. Da braucht man natürlich schon ein bisschen Grundkenntnis, damit man überhaupt weiß, was gerade los ist. Ja,
du hast gerade schon ein ganz entscheidendes Element, glaube ich, auch genannt, über das wir bisher noch gar nicht gesprochen haben, und zwar das Atmen.
Ja.
Also die Atmung ist ja ohnehin logischerweise elementar für uns Menschen, definitiv. Keine Frage. Aber im Yoga kommt dem Ganzen ja, glaube ich, nochmal eine ganz besondere Bedeutung zu.
Ja, also da auch wieder kommt es ein bisschen auf den Stil an. Es gibt Stile, die sehr viel mit der Atmung machen, verschiedene Atemtechniken. Und die macht man dann zu verschiedenen Zeitpunkten in der Stunde. Aber grundsätzlich, was da ist, ist, wenn man durch diese körperliche Haltungen sich bewegt, dass man dabei die Verbindung zum Atmung beibehält, ja, oder kultiviert, kann man sogar sagen. Dass man zum Beispiel, wenn etwas gerade anstrengend ist, ne, nicht anfängt zu hecheln, sondern versucht darüber, ne, das Ganze so ein bisschen zu beruhigen. Darüber beruhigt man sich auch übrigens direkt den Geist. Das spielt zusammen. Das kann man nicht trennen.
Ja.
Oder man kann zum Beispiel die Atmung in die andere Richtung nutzen, dass man Energie aufbringt, ja, am Anfang der Stunde. Also es geht letztendlich darum, dass man während der körperlichen Aspekte der Praxis, während man die Haltungen macht, die Verbindung zu dem Atem nicht verliert. Ja, oder versucht es beizubehalten. Ja. Natürlich gibt es trotzdem Momente, wo man das vergisst. Wir sind ja Menschen.
Ja.
Aber dann immer wieder darauf zurückkommt. Und das dient zum einen, dieses Energetische, sich zu beruhigen oder die Energie hochzubringen. Und zum anderen dient es, uns in dem jetzigen Moment zurückzubringen.
Jetzt habe ich gerade echt fast ein bisschen die Luft im wahrsten Sinne des Wortes angehalten, als du drüber philosophiert hast. Ja. Ne? Könnt ihr euch übrigens auch nicht nur anhören, sondern auch angucken. Die Bilder zu der Folge gibt es bei uns bei Social Media, wenn ihr nur noch nicht dabei seid. Bei LinkedIn, bei Instagram, bei Facebook. Wir haben einen WhatsApp-Kanal und ihr könnt logischerweise auch unserem heutigen Gast Amy Norton in den sozialen Netzwerken entsprechend folgen. Ich habe mal gehört, ich glaube, über 95% der Menschen atmen falsch.
Ja,
also. Das ist ja völlig verrückt, wenn man überlegt, wie elementar das wirklich ist, oder? Dirk, ist es, ja. hast du auch das Gefühl, du atmest manchmal falsch?
Ja.
Ich habe das nämlich ganz oft.
Habe ich auch, ja. Also, das hängt natürlich auch ein bisschen mit dem Beruf zusammen vor dem Mikrofon. Da ist es ja ganz schlecht, wenn du blöde atmest, ne? Ja. Aber ich habe das schon auch und ich glaube, dass auch Stress oder auch Entspannung sich unmittelbar eben aufs Atmen auswirkt. Mhm. Und glaube ich, wenn du dann deine Atmung wieder in Ruhe bekommst, also ganz unprofessionell jetzt ausgedrückt, dann hast du auch den Stress ein bisschen aus dir raus. Also deswegen, ich bin nicht so sehr gläubig in den Dingen, aber was die Atmung angeht, da bin ich 100% dabei. Ja. Jetzt bist du seit knapp 10 Jahren professionelle Yoga-Lehrerin, also machst das hauptberuflich. Mhm. Und es gibt ja eine ganze Reihe von Dingen, die man da machen kann. Also wir haben von Phil gehört, Profivereine haben das ihren Ablauf integriert. Du hast selbst vom Golfclub gesprochen, du hast von Retreats gesprochen, was so eine Kombination aus Yoga und Urlaub ist. Du hast hier Gruppenkurse, du hast wahrscheinlich auch Einzelunterricht. Was ist so dein Favorite? Was machst du am liebsten?
Also ich mag alles sehr gerne, also das will ich einfach nur klarstellen, nein, aber ich mag wirklich alles gerne, aber was für mich am schönsten ist, ist, wenn ich mehr Zeit habe mit den Menschen. Das heißt, wenn ich die Möglichkeit habe, eine, sag ich mal, Erlebnis zu kreieren, die über mehrere Stunden oder mehrere Tage geht, das heißt in einem Retreat oder zum Beispiel in ein Teacher-Training, dass es nicht nur so 60 Minuten Stopp, sondern etwas ist, was über einen längeren Zeitraum geht, dass man wirklich nicht nur dann bei dem Körperlichen bleibt, sondern auch das Ganze darüber hinaus noch mit.
Hast du bevorzugte Reiseziele beim Retreat, wo du besonders gerne hin?
Überall, wo die Sonne scheint.
Ja, genau. Ne? Also, ich habe sehr viele Retreats in Portugal gemacht. Da habe ich ein sehr besonderes Retreat-Center, wo ich immer mal wieder hingehe, wo es, da ist nichts. Da ist wirklich überhaupt nichts drumherum. Und das, also da muss man auch so ein bisschen unterscheiden auch zwischen Yoga-Urlaub und Yoga-Retreat, weil eigentlich ist Yoga-Retreat in dem so, wenn wir das so definieren wollen,
ist so ein Camp,
dass du
ne?
wirklich
oder?
Nicht ein Camp, sondern Retreat bedeutet halt Rückzug, dass du wirklich rauskommst, dass man die Möglichkeit hat, aus dem Alltag, aus den Routinen,
ganzen Fokus nur darauf
zu sein, Und das finde ich gelingt sehr gut, wenn man eben in einen Ort ist, wo nicht super viel drumherum ist, wo man nicht sagt, okay, komm, wir gehen einfach mal mittags ins Restaurant und trinken ein paar Aperol Spritz und dann gehen wir nachher zurück und
dann gucken wir, ob
mit dem
Gleichgewicht noch alles klappt.
Also, ja, genau. Also nicht, dass ich ja da, also ich bin jetzt nicht mit sowas streng, aber das hat einfach eine andere Wirkung, wenn man in diese wirklich geschlossene Raum ist für eine gewisse Zeit. Das heißt aber nicht, dass die andere Art von Yoga-Urlaub keinen Mehrwert hat. Ich finde es auch super wertvoll. Und da ist es, für viele ist es dann auch so ein guter Einstieg, weil vielleicht fühlen sich manchen von einem Yoga-Retreat ein bisschen abgeschreckt, aber sowas denken sie, oh ja, das ist doch gut, ich kann vielleicht den Ort ein bisschen erkunden oder Wellness ist auch was, was wir oft kombinieren. Das funktioniert auch sehr gut, dass man so Yoga mit Wellness kombiniert, weil dann auch die Menschen die Möglichkeit haben, darüber so ein bisschen runterzukommen, zu sich zu kommen.
Was würdest du jetzt jemandem empfehlen wie mir, ich sag mal leicht mittelalterlich geprägt, schon eine Zeit lang weg vom Sport, früher durchaus mal ein bisschen was gemacht, aber auch nie überwältigend viel. Mhm. Und der sagt sich jetzt, Mensch, die Amy hat mich da wirklich dran gebracht und ich finde das sehr interessant. Das Wasser läuft mir im Munde zusammen. Ich will jetzt auch mal irgendwie was mit Yoga probieren. Wie würdest du den Anfang gestalten, wenn ich dich jetzt frage, was soll ich denn machen?
Ja, also wie gesagt, wenn du die Möglichkeit hast, wohin zu gehen, super.
Was kostet sowas, wenn ich also zum Beispiel einen Einzel- oder einen Gruppenkurs bei dir buche?
Ein Gruppenkurs ist, je nachdem, wenn man so ein Drop-in macht, wo man nur so vorbeigeht, in Frankfurt kostet es so um die 25 Euro. Aber die meisten Leute machen das mit einer Fünferkarte oder einer Zehnerkarte oder einer Mitgliedschaft natürlich, wenn man dann sagt, okay, ich will jetzt wirklich so da tief einsteigen. Ich persönlich mache keine Einzelkurse mehr, Aber man kann Einzelkurse mit Lehrer und Lehrerinnen.
Ist das eine Grundsatzentscheidung, dass du keine Einzelkurse mehr machst? Oder was steckt hinter der Entscheidung?
Ja, also auf die eine Seite ist es eine Zeitfrage, muss ich zugeben. Ich habe das sehr lange gemacht und es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Aber es ist momentan eine Zeitfrage, weil ich sehr viel, ich bin halt fast jedes Wochenende unterwegs für Retreats oder Ausbildungen oder Workshops oder Yoga-Festivals. Und so habe ich quasi meine wöchentliche, regelmäßige Sachen ein bisschen reduziert. Ein paar Stunden im Studio hier in Frankfurt, ein paar Online-Stunden, die ich live gebe. Und so, so bin ich komplett ausgelastet, ehrlich gesagt. Also deswegen bin ich jetzt zur Zeit weg von den Einzelunterricht.
Jetzt hast du
gegangen.
Aber ja mit etwas aufgehört, weil es ja so, man hat ein paar Aufgaben und eins pickt man sich dann raus, das mache ich nicht mehr.
Ja.
Hättest du
ja
auch was anderes sagen können, das mache ich nicht mehr. Und warum hast du dich gerade für diesen Einzelunterricht entschieden, den du nicht mehr geben möchtest?
Ich glaube, weil es halt zeitlich intensiv ist in dem Sinne von, es ist meistens so, dass jemanden jede Woche eine Stunde machen möchte. Und dann habe ich so einen Fixpunkt in meine Woche, was, wenn ich zum Beispiel länger am Stück reise, weil ich bin oft in Asien, da bin ich zum Beispiel 3 Wochen unterwegs und dann hat diese Person immer wieder eine Unterbrechung, was schade ist einfach. Ja, das ist die eine. Und wahrscheinlich schon auf der anderen Seite, ich mag auch die Gruppenenergie. Also nicht, dass man keine schöne Energie in einer Einzelstunde haben kann, kann man durchaus. Aber für mich persönlich, ich mag sehr gerne das, was so in einer Gruppe entstehen kann an Energie.
Ist ja eigentlich auch wieder was zum Tanzen ein bisschen zurückführt und wo doch eine Art Verwandtschaft zwischen Tanzen und deiner Art des Yogas gegeben ist. Ne?
Ja, definitiv. Ich arbeite auch sehr viel mit der Musik in dem Yoga, was ich anbiete, weil ich da auch fest dran glaube, dass Musik etwas ist, was uns alle anspricht. Das ist so eine universelle Sprache, die hilft uns, uns mit unserem Inneren zu verbinden. Selbst wenn man so, würde ich sagen, so ein sehr nicht so emotionaler Mensch ist, wird man ein Lied haben, was einen berührt.
Ja, ja, klar. Und ist das eher so meditative Musik dann auch, die du da nimmst? Oder?
Nee, also tatsächlich Musik, die man auch manchmal im Radio hören
würde.
Okay. Ja, also
kann also auch Popmusik sein.
Kann auch Popmusik
sein. Manchmal
natürlich
Positives.
Schon meditativ, klar. Ja, also wenn ich die ruhige Teile von meinen Einheiten mache, dann spiele ich da auch was Ruhiges.
Könnte auch jemand, der jetzt Amy Norton hört und sagt, ich möchte Amy Norton mal sehen und möchte mal gucken, wie die Yoga macht.
Ja.
Gibt es im Internet was, wo er einfach mal reinschauen kann und vielleicht mit dir zusammen Yoga machen kann, ohne dass du das merkst?
Ja, ja, also ohne, dass ich das merke. Ja. Ohne, dass ich zugucke.
Da ist Dirk sofort dabei.
Also, man möchte nicht korrigiert werden. Ja.
Das wir hier im Podcast. So. Kenne ich schon, das Verhaltensmuster.
Ja, also ich habe Stunden bei einer Plattform, das heißt Inside Online. Das ist so ein bisschen wie Netflix für Yoga. Also da kann man so on-demand dort Sachen anschauen. Die haben auch wiederum ein paar Videos bei YouTube, die man auch zum Schnuppern anschauen kann. Das ist vielleicht auch gut zurück zu deiner Frage vorhin, wie man anfängt. Ne, auch da, man muss nicht immer 90 Minuten Yoga machen. Das denken auch viele.
Ja.
Es ist nur eine Yoga-Praxis, wenn ich 90 Minuten mache. Aber ich bin da wirklich, also ich glaube fest daran, es muss in den Alltag passen, ne? Es muss reinpassen. Und wenn man dann 20 Minuten schafft oder eine halbe Stunde schafft, 10 Minuten sogar, ist es besser als nichts.
Das hat auch schon einen Effekt.
Es hat auch schon einen Effekt.
Was glaubst du, welchen Effekt es hätte, wenn jemand anfängt, erst schon im gesetzten Alter wie ich, mit Yoga, wo steht der in 3 Jahren? Wenn er es konsequent macht, wenn er also mitzieht, ne?
Das kommt darauf an, was dein Ziel ist. Man könnte sagen, zum Beispiel, deine Haltung ist besser. Das ist so eine wirklich sehr wichtige.
Guck mal, wie wir sitzen übrigens.
Das ist, weil das Mikrofon so niedrig
ist. Schiebt das aufs Mikrofon.
Genau. Also da ist so eine ganz entscheidende Sache, was, wo ich sage, das ist wirklich super dafür. Die Haltung, wenn man viel am Schreibtisch arbeitet, dass man sich aufmacht, Körperrückseite kräftigt, Körpervorderseite öffnet. Das ist etwas, wo man relativ schnell einen Unterschied merken kann. Die andere Sache ist natürlich das Geistige. Ja, also wie gesagt, auch wenn ich für viele sehr sportliches Yoga mache, ist das Geistige nicht zu vergessen. Vielleicht merkt man, man ist geduldiger. Man hat einen Moment, bevor man reagiert. Oder dass der Self-Talk, also dass unsere innere Dialog, dass das mitfühlender ist. Dass das freundlicher ist. was dann wiederum eine Auswirkung darauf hat, wie ich mit meinen Mitmenschen umgehe. Mhm. Also das sage ich immer, selbst wenn die Leute nur wegen des Körperlichen kommen, ist das eigentlich etwas, was man mitnehmen kann. Und das ist so unglaublich schön. Das ist, um zurückzukommen, was gefällt mir. Wenn jemand sagt, ja, ich habe einen Handstand geschafft oder ich habe meine Zehen berührt in die Vorbeuge, das ist super, da freue ich mich auch. Aber wenn jemand mir sagt, hey, ich wache auf und ich freue mich auf den Tag oder ich fühle mich optimistischer oder ich schaffe es, in schwierige Situationen durchzuatmen, bevor ich reagiere, das ist eigentlich so ein Riesengeschenk. Also wenn man davon ein bisschen mehr in dieser Welt hätte.
Gibt es in deinem engsten Umfeld Menschen, die gar kein Yoga machen?
Ja, mein Mann.
Wirklich?
Ja.
Wie geht das denn klar?
Ja, das ist...
Ich wollte nicht so direkt fragen.
Ja, doch.
Ich habe schon verstanden.
Er hat mir gesagt, dass ich ihn als Beispiel nennen kann. Ja. Er hat...
Ihr seid auch schon länger zusammen.
Ja,
also wir sind
ein Stück... Ja, genau. Wir sind eine Weile zusammen. Und er hat am Anfang... Natürlich hat er Yoga gemacht am Anfang.
Ja.
Aber er... Also er macht Kraftsport, also sehr viel Kraftsport und er sagt mir immer, für ihn geht's nicht schnell genug.
Guter Typ, dein Mann.
Ja, also, aber das ist dann
kann
witzig.
Kann ich komplett relaten.
Ja, es geht nicht schnell genug, ja. Also er will, dass es schneller mit den Ergebnissen kommt und das ist spannend, weil für mich ist meine Reaktion darauf und genau deswegen brauchst du das.
Ja,
klar, es ist wie mit dem Wasser und mit dem Durstigsein.
Genau,
ja.
Weil es ist diese Geduld, es ist dieses, es muss nicht alles sofort passieren. Vor allem in unserer Welt, wo wir alles sofort haben können. Wir können das Handy aufmachen und Informationen finden. Wir können Leute anrufen, wir können Essen bestellen. Es geht alles schnell. Und wenn man, man kann über die Yoga-Praxis lernen, ein bisschen mehr Geduld zu haben mit sich selbst, mit dem Körper. Es war spannend, wie du das ganz am Anfang formuliert hast, so mit diesem, der Körper zu funktionieren. Und tatsächlich geht es für mich dann auch teilweise zu sagen, es ist nicht nur da, um zu funktionieren. Dein Körper ist dein Zuhause. Dein Körper ist ein Ort, wo du dich wohlfühlen solltest. Dein Körper ist dafür da, um dich durch diese Welt zu tragen, um jetzt nicht zu, ne, so spirituell zu werden. Aber das war für mich eine ganz entscheidende Lektion aus meiner Yoga-Praxis. Weil ich kam aus dem Tanzen, mein Körper war dafür da, um zu funktionieren, um ästhetisch auszusehen. Ja, beim Tanzen geht es ja darum, dass es gut aussieht, zu funktionieren. Dann habe ich mich natürlich entsprechend geärgert, wenn ich verletzt war, krank war, wie auch immer. Und jetzt aber diese Beziehung zum Körper aufzubauen, wo ich sage, mein Körper kann so viel. Ja, all unsere Körper können so viel. Es ist eigentlich ein Wunder und Respekt davor zu haben. Auch an den Tagen, wo vielleicht nicht so viel geht. Hm. Ja, und dazu sagen, es ist nicht mein Job, jetzt schnell irgendwo hinzukommen mit meinem Körper, schnell irgendein Ergebnis zu erzielen, sondern ich möchte einen Körper, der mich lange durch diesen Leben trägt, der mich lange erlaubt, mich zu bewegen. Genau.
Wie alt ist dein ältester Yogaschüler?
Oh, musste ich überlegen.
Er will wissen, ob jemand noch älter ist, den unterrichtest
du. Nein, also ich habe durchaus, also jetzt gerade, würde ich schon sagen, Ende 60er. Und ich habe durchaus Teilnehmer gehabt, Mittel 70er, also in meinen Stunden. Definitiv.
Ja, dann ist ja noch durchaus Platz und Luft für dich.
Dirk, und auch teilweise diese, so in jetzt Anführungszeichen spät anfangen. Ja,
ja, also das, nicht, wann hat der Späteste angefangen?
Boah, das wüsste ich nicht jetzt so ganz genau, aber ich kenne durchaus Leute, die erst mit paar 60 angefangen haben.
Jetzt sind wir nah dran an der persönlichen Beratung, aber gut.
Ja,
meine
Mama hat mit wahrscheinlich so Ende 50er angefangen, Yoga zu machen.
Ich fand,
durch dich inspiriert oder anderweitig?
Ein Stück weit, aber sie macht es nicht mit mir.
Irgendwie will niemand aus deinem persönlichen Umfeld das direkt mit dir machen. Das ist ganz komisch. Ich fand das, Amy, gerade sehr bemerkenswert, was du gesagt hast, dieses Plädoyer für Geduld, gerade in den heutigen Zeiten und dieses Gefühl, dass der Körper ein Zuhause sein kann und auch sein muss. Du hast gesagt, du bist viel unterwegs, von Portugal bis Asien, teilweise auch wochenlang. Gab es irgendwas oder irgendwen, der dich auf all diesen Reisen besonders inspiriert hat und warum?
Also natürlich durch all meine Lehrer und Lehrerinnen bin ich sehr stark inspiriert. die haben mir super viel auf dem Weg gegeben. Also da kann ich nur unendlich dankbar für sein. Aber also ich habe eine Teilnehmerin gehabt, relativ lange, die wahrscheinlich, also ich habe sie nie nach ihrem Alter gefragt, ehrlich gesagt, aber so, aha, ich würde schätzen 70 plus. Und das war eine Dame, die einfach immer mit guter Laune in meine Stunden gekommen ist. Immer mit guter Laune reingekommen ist. Und manchmal hat sie gesagt, ja, das geht nicht, ich kann, oder ne, so, das muss ich anpassen. Und hat aber trotzdem immer voll, ne, sie hat immer so ein Sweatband am Kopf, ne, mhm, weil sie dabei geschwitzt hat, weil, mhm, sie sich Mühe gegeben hat, aber gleichzeitig so eine Freude an die Bewegung hatte. Mhm. Ja, und ich habe diese Dame tatsächlich neulich wieder getroffen, weil der Kurs, wo sie war, gebe ich leider nicht mehr. Es hat mir sehr wehgetan, diesen Kurs nicht mehr zu geben, ehrlich gesagt. Da habe ich sehr lange drüber nachgedacht, bevor ich das abgegeben habe. Und ich habe sie neulich getroffen und diese Lebensfreude war da.
Schön.
Und sie war auf dem Weg ins Fitnessstudio, also um sich zu bewegen.
Um mit deinem Mann zu pumpen wahrscheinlich.
Ja, wahrscheinlich. Und das war so, ja, das ist das, was mich inspiriert. Leute, die erkennen, solange ich mich bewegen kann, habe ich ein Privileg und ich möchte das ausnutzen. Ja, das ist, und das muss nicht hartes Training sein.
Ich finde, das war jetzt ein ganz bemerkenswerter Satz. Amy, solange ich mich bewegen kann, habe ich ein Privileg. Ja. Ich glaube, das machen wir uns viel zu selten bewusst, dass es wirklich ein Geschenk ist, ja, beweglich zu sein und dann eben auch eine Pflicht ist, beweglich zu bleiben, weil, mhm, da kann man ein bisschen was dazu tun.
Ja.
Ich glaube, wir haben viel von dir gelernt. Mich hat dein, ja, Besuch sehr beeindruckt und gefesselt. Ich habe so ein paar Sachen mitgenommen. Und zwar habe ich zum Beispiel mitgenommen, dass du gesagt hast, Yoga und die Beschäftigung mit dem eigenen Ich macht, mhm, geduldig. Dann hast du gesagt, das Geistige ist beim Yoga immer dabei. Immer irgendwie dabei. Und dann hast du gesagt, man muss sich gedanklich umstellen. Man sollte nicht sagen, ich kann kein Yoga machen, mhm, weil ich unbeweglich bin, mhm, sondern umgekehrt wird ein Schuh draus. Ich sollte Yoga machen, um beweglich zu werden. Mhm. Und ich glaube, das ist eine ganz, ganz große Hilfe für die, die vielleicht noch zaudern und sagen, ich traue mich da nicht so ran, zähle ich mich durchaus, mhm, dazu, dass man sagt, du wirst dadurch auf jeden Fall beweglicher. Mhm. Wenn es nichts nutzt, es schadet dir mit 100%iger Sicherheit nicht. Ja. Ich glaube, das sollte uns inspirieren, uns mit dem Thema Yoga ein bisschen zu beschäftigen und so ganz langsam, ja, ja, ranzutasten.
Ja, also die Beweglichkeit als Privileg, das ist bei mir tatsächlich auch hängen geblieben und dass der Körper vielmehr ein Zuhause ist. Mhm. Nicht nur ein Körper, sondern wirklich ein Zuhause. Also du hast auch mich wirklich ein Stück näher rangebracht heute an dieses Thema, mhm, und als jemand, der gefühlt immer nur mit seinem Ball am Fuß oder in der Hand das Leben lang unterwegs war, ist das schon mal eine ganze Menge. Liebe Amy, trotz allem haben wir noch was für dich vorbereitet, wie für alle Gäste hier in unserer wunderbaren kleinen Runde. Und das wird natürlich traditionell bei uns, bei den Halbzeitlegenden, eingeläutet durch unser Jagdhorn. Und damit ist es Zeit für das Legendenmotto, liebe Amy. Was hast du mitgebracht, was du den Menschen noch mit auf den Weg geben möchtest?
Also sehr passend dazu, tatsächlich ist es, dein Körper ist für dich da. Und Bewegung ist keine Pflicht, es ist eine Einladung.
Oh, eine Einladung. Guck mal, und die Einladung, glaube ich, sollten wir alle häufiger annehmen. Und genau das nehmen wir heute mit. Vielen Dank, dass du da warst, liebe Amy. Es hat ganz viel Spaß gemacht. Wir haben unglaublich viel gelernt. Und ich, lieber Dirk, freue mich schon jetzt auf nächste Woche und wieder auf dich.
Ja, und ich freue mich natürlich auf dich, mein lieber Phil. Es wird auch nächste Woche wieder legendär. Halbzeit legendär.
Tschüss,
bis
Amy.
Bald.
Vielen Dank.
Vielen Dank für die Einladung.